Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Michael Borgers. Schön, dass Sie dabei sind. Müde. Das ist ein Wort der Stunde. Wir alle sind wohl Corona-müde. Einige sind müde, manche Debatten wieder und wieder zu führen, etwa wie die, die einem terroristischen Anschlag folgen. Und andere sind Trump oder sogar USA-müde. Das ändert aber nichts daran, dass diese Themen wichtig bleiben und es sich fast immer lohnt, richtig hinzuschauen, sozusagen wach zu bleiben. Genau das wollen wir heute tun. Mit Corona gar nicht, dafür viel US-Wahl und den Fragen, wie sich Medien aktuell positionieren und zum Teil die Ergebnisse der Abstimmung sogar überwachen. Außerdem schauen wir nach Österreich, wo offenbar islamistisch motivierter Terror einige Medien dazu gebracht hat, Grenzen zu überschreiten, wieder einmal. Doch nicht alle. Gestern Abend gegen 21 Uhr, das ORF-Fernsehen ändert sein Programm und auf dem Bildschirm erscheint Österreichs bekanntester Nachrichtenmoderator Armin Wolf.
Guten Abend, meine Damen und Herren, aus dem Newsroom der Zeit im Bild. Wir müssen an dieser Stelle den Film leider unterbrechen, weil uns vor wenigen Minuten ganz aktuelle Meldungen von einem möglichen Anschlag in der Wiener Innenstadt erreicht haben.
Die Meldungen sollen sich bewahrheiten. In der Wiener Innenstadt wurde auf Menschen geschossen. 4 wurden getötet, weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Der Angriff von Ermittlungsstand jetzt einem Täter, den die Polizei erschossen hat, soll islamistisch motiviert gewesen sein. In Wien erreiche ich Ingrid Brodnik, Journalistin und Autorin unter anderem der Bücher Lügen im Netz und Hass im Netz. Hallo Frau Brodnik.
Ja, hallo, guten Tag.
Vorweg, wie geht es Ihnen? Wie haben Sie den Abend und die Nacht erlebt? Wie nah?
Mir geht es gut. Ich bin in einem anderen Bezirk und ich habe am Abend ein Interview über Skype geführt. Und als ich mich auslogge, schaue ich noch in mein E-Mail-Postfach und sehe eine Anfrage eines britischen Radiosenders, ob ich etwas für Sie live im Programm zum Attack, zum Anschlag in Wien sagen kann. Und ich denke mir zuerst, die Briten müssen irgendwas falsch verstanden haben. In Wien gibt es doch keinen Terroranschlag. Schau dann aber auf eine Webseite, auf die Webseite einer großen Tageszeitung. Und da war das noch gar nicht die Hauptmeldung. Da war das noch eine kleinere Meldung, dass ein Terroranschlag stattfindet. Und dementsprechend habe ich dann den ganzen Abend natürlich in den klassischen und in den sozialen Medien verfolgt und auch dokumentiert, was da alles so passiert ist.
Und was haben Sie da beobachtet?
Naja, ehrlich gesagt, solche Momente sind emotionale Ausnahmezustände, wo sowohl User als auch Journalisten teilweise über die Stränge schlagen. Und wir konnten sehen, dass gerade im Boulevard manche Seiten wirklich sehr unreflektiert vorgegangen sind und zum Beispiel Gewaltvideos geteilt haben, wo man den Täter sieht. Das hat mittlerweile eine heftige Debatte in Österreich ausgelöst. Zum Beispiel der österreichische Presserat, also das Selbstkontrollorgan, hat mittlerweile über 1000 Beschwerden gegen 2 Boulevardzeitungen bekommen, gegen die Krone und gegen OE24. Und das wirklich Absurde war, OE24 hat es zum Beispiel geschafft, stellen Sie sich das vor, zeitgleich ein Video zu posten, also herzuzeigen, wo man den Täter sieht, wie er schießt, mitten in der Stadt. Und in einem anderen Artikel haben sie es auch geschafft, zu erwähnen, dass die Polizei bittet, solche Videos nicht zu teilen. Also man kann nicht sagen, dass die Redaktion nicht gewusst hat, dass die Polizei schon aufforderte, das nicht zu teilen, aber gleichzeitig haben sie es bis heute auf ihrer Webseite.
Was ist der Hintergrund dieser Aufforderung, des Appells der Polizei, wenn sich solche Bilder verbreiten? Was kann dann passieren? Welchen Effekt kann das haben, auch mit Blick auf den Polizeieinsatz?
Ja, die Polizei, als sie das selbst auf Twitter schrieb, merkte an, dass es auch um die Sicherheit der Beamten und von Zivilisten ging. Man wusste ja auch in dem Moment nicht, wie viele Leute sind da unterwegs. Die Gefahr ist, wenn die sehen, wo noch Menschen sich befinden, dass sie dorthin gehen. Also man will solche Dinge nicht verraten. Und ich denke, aus journalistischer Sicht gibt es dann aber noch 2 weitere Einwände, nämlich einerseits wollen Terroristen ja genau mit solchen Bildern berühmt werden. Sie wollen den Terror in Bildern verbreiten. Da ist die Frage, wie sehr helfe ich genau deren Anliegen? Und die zweite Problematik ist, manche dieser Videos sind sehr verstörend. Und da muss man schon die Frage stellen, ob man wirklich Menschen das psychisch antun will, solche Szenen zum Beispiel, wo eine Person potenziell ermordet wird, die herzuzeigen. Und da werden sicher von manchen Usern, vielleicht auch von manchen Medien, Grenzen überschritten.
Das sind ja auch zum Teil Bilder, die gar nicht wirklich erlaubt sind zu zeigen. Welche Rolle spielen denn die sozialen Netzwerke? Wie schnell reagieren die in solchen Fällen, zum Beispiel wenn es darum geht, diese unangemessenen Bilder wieder zu löschen?
Naja, das Interessante ist, einerseits hat zum Beispiel Facebook extrem schnell reagiert. Facebook hat seit ein paar Jahren ja dieses Crisis Response Tool, wo man dann angeben kann, wenn ein Attentat passiert, dass man in Sicherheit ist. Das wurde extrem schnell gestartet. Womöglich sind manche erst über Facebook draufgekommen, dass ein Terroranschlag stattfindet. Aber dann, die Schattenseite ist, bei diesem Tool konnte man dann auch dort posten. Das war wie ein Diskussionsforum zum Vorfall. Und dort sind ziemlich schnell diese Gewaltvideos auch hochgeladen worden. Also man hat dann sofort dort diese Videos gesehen oder auch falsche Geschichten, Spekulationen. Bis heute kursieren solche Gerüchte, morgen könnte in einem anderen Bezirk etwas stattfinden. Und wo ich glaube, dass Facebook wirklich besser reagieren sollte, ist, sie sollten dieses Teil dieses Tools abdrehen oder zumindest so umgestalten, dass er nicht so gut sich für die Gerüchteküche eignet, weil dort einfach wirklich viel Falsches und Problematisches zu sehen ist.
Und die Videos, wurden die denn, Ihr Eindruck, gut gelöscht, schnell gelöscht?
Nein, also die Videos, zumindest einige, die ich gesehen habe, die wurden nicht unbedingt gelöscht, sondern hinter so einem Filter gelegt. Das heißt, man musste dann nochmal bestätigen, ob man es sehen möchte. Womöglich gibt es auch noch ärgere Videos, die sehr wohl gelöscht worden sind, aber Facebook löscht nicht automatisch alles, was diesen Vorfall zeigt, sondern legt einen Filter darüber. Man muss auch zusätzlich noch anklicken, sozusagen, dass man es sehen möchte. Das betrifft auch zum Beispiel Bilder, die Verletzte zeigen. Und derartiges. Da ist wahrscheinlich auch eine schwierige Frage, wo ziehe ich die Grenze? Ist das noch zulässig, wenn Leute das posten, wenn auch mit einem Warnhinweis seitens Facebook? Ich glaube, was Facebook auf jeden Fall tun müsste, ist, diese Funktion, die sie selbst eingeführt haben, wo man extrem leicht auf solches Material stößt, die gehört abgedreht. Das ist nochmal eine zusätzliche Ebene, wo ich sehr leicht mit so etwas plötzlich in Kontakt gerate und das verstehe ich überhaupt nicht, was der Nutzen davon sein soll.
Zum Schluss noch kurz Ihr Eindruck, auch unter dem aktuellen Eindruck, haben Redaktionen insgesamt dazugelernt in der Berichterstattung über Terrorismus?
Insgesamt glaube ich schon. Ich glaube, sowohl manche User als auch Redaktionen sind zurückhaltender geworden, dass man Bilder nicht herzeigt. Das Problem ist, einzelne schreiben jetzt doch den Namen aus, so zumindest den Vornamen, zeigen relativ verpixelt trotz allem das Gesicht her. Also wir haben sicher nicht 100% Sensibilität geschafft, aber ich glaube, es ist mehr als vor ein paar Jahren. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man über jene Fälle redet, wo das nicht passiert, zum Beispiel bei OF24. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Da haben mittlerweile auch manche Unternehmen schon gesagt, dass sie jetzt ihre Inserate dort abziehen. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Signal, weil das tut weh, wenn ich merke, Werbegelder gehen mir dadurch verloren. Und da hoffe ich, dass auch solche Geschichten, solche Reaktionen dazu führen, dass Medien, auch manche boulevardesken Medien, in Zukunft zweimal drüber nachdenken, wie sie über so etwas berichten.
Ingrid Brodnik, österreichische Journalistin und Netzexpertin zum Terror von Wien und die Rolle der Medien dabei. Vielen Dank. Wenn auch Sie über dieses Thema sprechen wollen mit uns, melden Sie sich. In unserem Podcast nach Redaktionsschluss diskutieren wir aus gegebenem Anlass über die Berichterstattung in aktuellen Nachrichtenlagen, wie es Anschläge sein können. Medien als Helfeshelfer von Terroristen? Welche Beobachtungen haben Sie gemacht in der Berichterstattung über Anschläge? Was kritisieren Sie? Schreiben Sie uns an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Bisherige Folgen unseres Podcasts finden Sie unter deutschlandfunk.de/medienpodcast und bei allen gängigen Podcatchern, unter anderem Apple Podcast und Spotify. In Deutschland gibt es sie nicht oder nur als große Ausnahme, als Tabubruch. In den USA gehört sie dagegen zum politischen Alltag im Wahlkampf, die Wahlempfehlung der Tageszeitungen. Auch in diesem Jahr von vielen abgegeben und die deutliche Mehrheit empfiehlt, Joe Biden zu wählen. Darunter die New York Times, die Los Angeles Times Und die Washington Post, ein Erfolg, den auch Hillary Clinton 2016 für sich verbuchen konnte. Doch etwas ist anders als vor 4 Jahren. Kerstin Zielm berichtet.
In diesem Jahr empfehlen auch traditionell konservative Zeitungen, den Demokraten Joe Biden zu wählen. Zum Beispiel der Austin American Statesman aus Texas und die Chicago Tribune. Publikationen, die noch nie eine Empfehlung gegeben haben, raten dazu, gegen Trump zu stimmen. Die älteste Wissenschaftszeitung der USA, The Scientific American, hat sich 175 Jahre lang aus Wahlkämpfen herausgehalten. Bis jetzt. Chefredakteurin Laura Helmuth in einem NPR-Interview.
Donald Trump is, an extraordinary president. He's very different in his relationship to reality.
Donald Trump ist ein ungewöhnlicher Präsident. Sein Verhältnis zur Realität und zu wissenschaftlichen Beweisen ist sehr speziell. Angesichts der vielen Verschwörungstheorien und Falschinformationen, die er verbreitet, hoffen wir, dass alle, denen Wissenschaft etwas bedeutet, diesmal Biden wählen.
Using science and using the best evidence. We'll feel comfortable voting for Joe Biden this time.
Die New York Times war die erste US-Tageszeitung, die jemals einen Kandidaten empfahl. Zu der Zeit waren Zeitungen sehr offen parteiisch. Erst im 20. Jahrhundert änderte sich das. US-Zeitungen trennten ihre Nachrichtenredaktionen von den Meinungsseiten, erklärt Robert Moore, ehemaliger leitender Redakteur der El Paso Times.
Ideally, at larger newsrooms, you would have a separate editorial staff that was not involved in news coverage.
Im Idealfall in größeren Redaktionen gibt es bis heute Kommentatoren, die nichts mit der Nachrichtenredaktion zu tun haben. Aber das ist schwer durchzuhalten, besonders bei kleineren Zeitungen. Die Öffentlichkeit versteht diese Trennung sowieso kaum und glaubt nicht an sie, aus gutem Grund.
Doesn't buy that, and I think there are good reasons not to buy it.
Die Trennung sei künstlich, sagt Moore. Für Leserinnen und Leser sei in der Regel die politische Ausrichtung einer Zeitung leicht erkennbar. Egal ob New York Times, Wall Street Journal oder Palm Beach Post. Wenn eine Zeitung eine Wahlempfehlung gegen den Strich ihrer üblichen Berichterstattung und Kommentare abgibt, kann das aber schwere Konsequenzen haben. Beispiel Arizona Republic. 2016 unterstützte das Blatt zum ersten Mal in seiner 126-jährigen Geschichte nicht den Kandidaten der Republikaner, Donald Trump, sondern empfahl, Hillary Clinton zu wählen.
The first death threat came about 9 that morning.
Die erste Morddrohung sei um 9 Uhr morgens gekommen, sagt Herausgeberin Mi'ai Parrish in einem CBS-Interview. Alle 10 Minuten wurde ein Abo gekündigt. E-Mails voller Hass und Beleidigungen füllten ihre Nachrichtenbox. Parrish sagt, Präsident Trump stachle diese verbalen Ausfälle mit seiner Rhetorik an.
People have been afraid to just stand up and say, hey.
Leute haben Angst, sich zu wehren und zu sagen, das ist nicht cool, das ist nicht Amerika. Es muss nicht so scheußlich sein.
It doesn't have to be so ugly.
In diesem Jahr gibt die Arizona Republic keine Wahlempfehlung ab. Es gibt auch ein paar regional wichtige Zeitungen, die 2016 Hillary Clinton oder den Libertarian Gary Johnson unterstützten und nun Donald Trump empfehlen. Dazu gehört die Spokesman Review aus dem Bundesstaat Washington im US-Nordwesten. Donald Trump ist ein Bully und ein Eiferer. Wir empfehlen trotzdem, ihn zu wählen, schreibt das Blatt. Und weiter, die Politik, die Joe Biden und seine Unterstützer dieser Nation aufdrücken würden, wäre schlimmer. Mit jeder Empfehlung riskieren Zeitungen, Abonnenten zu verlieren. Einfluss auf den Wahlausgang hätten sie dagegen kaum, sagt Robert Moore.
No. And that's the grand irony of all of this, right?
Das ist die große Ironie an all dem. In einer Zeit, wo sie darum kämpfen, Leser zu gewinnen, geben sie diese kontroversen Empfehlungen, die keine Meinung ändern werden.
Are making endorsements that aren't going to change anybody's mind.
Robert Moore, ehemaliger leitender Redakteur der El Paso Times, in einem Beitrag von Kerstin Zielm über Sinn und Unsinn von Wahlempfehlungen US-amerikanischer Zeitungen im Präsidentschaftswahlkampf. Und wir bleiben in den USA, erstmal mit einem Tweet aus Deutschland. Es gibt Tage, da ist man schon über scheinbar kleine Dinge ungeheuer froh. Zum Beispiel darüber, dass es in Deutschland einen Bundeswahlleiter gibt, der das Ergebnis einer Bundestagswahl amtlich feststellt. Das hat gerade eben Bernd Ulrich, stellvertretender Chefredakteur der Zeit, auf Twitter geschrieben. Hashtag Election Day. Denn in den USA ist das alles deutlich komplexer mit der Wahl und den Ergebnissen, weshalb seit mehr als 170 Jahren eine Nachrichtenagentur ganz genau hinschaut.
Es ist ein bisschen kompliziert, dieses Unterfangen. Das von AP am Schluss verkündete Wahlergebnis ist eine Mischung aus Analyse der gezählten Stimmen, historischen Daten zum Wählerverhalten in früheren Wahlen und seit neuestem AP Votecast. Dieses System erlaubt eine Übersicht über die Anzahl der amerikanischen Wählerinnen und Wähler, die ihre Stimme aller Wahrscheinlichkeit nach schon vor dem Wahltag abgeben werden. Die AP-Methode ist auch deshalb kompliziert, weil das US-Wahlsystem sich zwischen den Bundesstaaten deutlich unterscheidet, auch bei der Briefwahl. Das führt manchmal dazu, dass die Auszählung der Briefwahl sich noch Tage oder Wochen nach dem Wahltag hinzieht, zum Beispiel in Staaten wie Arizona, Kalifornien und Colorado. Offizielle Wahlhelfer müssen die Briefwahlzettel öffnen, sicherstellen, dass der Wähler registriert ist und den korrekten Zettel für seinen Bezirk ausgefüllt hat. In manchen Staaten müssen die Wahlhelfer Unterschriften mit hinterlegten Unterschriften abgleichen oder mit einer Ausweiskopie vergleichen. In anderen wird die Identität durch eidesstattliche Erklärungen ermittelt. AP schickt schon früh 4000 Lokalreporter ins ganze Land, um die Ergebnisse der Auszählungen aus den Bezirken in 50 Bundesstaaten einzusammeln. Diese Reporter geben die Anzahl der gezählten Stimmen telefonisch an AP weiter, wo diese Daten auf Anomalien untersucht werden. Erst dann werden die Zahlen in das Computersystem von AP eingegeben. Sogenannte Race Caller, was sich vielleicht mit Wahlausrufer übersetzen ließe, untersuchen die gezählten Stimmen mit einem Datenanalysten. Diese Analysten kennen sich sehr gut aus mit den Besonderheiten der Wahlsysteme in den jeweiligen Bundesstaaten. Wie viele Wahlzettel werden dort typischerweise vor dem Wahltag eingeworfen? Welche Bezirke sind in der Lage, diese Zettel schon am Wahltag auszuzählen? Steven Olemaker leitet den Wahldienst bei AP. Er legt Wert auf die Feststellung, dass es bei AP keine wahrscheinlichen oder vermutlichen Gewinner gibt. Bei AP gibt es nur einen Gewinner.
AP Race Calls are not predictions and they're not projections. They are declarations. There are no apparent winners and no likely winners. The Associated Press declares a winner when we have concluded that
AP nennt erst dann den Gewinner, wenn es keine juristische oder mathematische Möglichkeit für den Verlierer mehr gibt, die Wahl doch noch zu gewinnen. 2000, im Jahr der Wahl zwischen Al Gore und George W. Bush, hat sie keinen Gewinner ausgerufen. Der Abstand zwischen den beiden sei zu gering, hieß es damals. Der Gewinner wurde dann vom obersten Gerichtshof der USA benannt.
Wie die Nachrichtenagentur AP die Stimmen zählt, ein Beitrag von Bettina Schmieding. Es ist eine Diskussion, die wir auch aus Deutschland kennen. Wie politisch dürfen sich Journalistinnen und Journalisten privat verhalten, vor allem diejenigen, die für öffentlich-rechtliche Medien arbeiten? Wie dürfen sie sich in Social Media, auf Twitter, Facebook und Co. äußern? Dürfen sie an Demonstrationen teilnehmen? Strenge Regeln für Fragen wie diese hat nun die BBC erlassen, also die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt Großbritanniens. In London für uns Korrespondentin ist Christine Heuer. Frau Heuer, ich habe Sie angedeutet, aber wie genau sehen die neuen Regeln aus?
Es wird ein paar Einschränkungen geben, zuerst mal in den sozialen Medien. Und zwar sollen Nachrichtenredakteure und bekannte BBC-Journalisten dann nichts mehr twittern, teilen oder liken, was ihre Unparteilichkeit infrage stellt. Es wird auch Einschränkungen geben im persönlichen Verhalten. Wiederum bekannte BBC-Gesichter und Nachrichtenredakteure sollen auch privat nicht mehr zu Demos gehen oder an Kampagnen sich beteiligen. Es gilt dabei nach heftiger Kritik aus der Redaktion übrigens eine Ausnahme. Wer privat auf Events gehen möchte wie Pride Parades, der darf das auch weiterhin tun. Voraussetzung dafür wäre dann allerdings, die Veranstaltung muss eher Partycharakter haben, darf also auch bitte nicht zu politisch daherkommen.
Heftige Kritik aus den eigenen Reihen. Der neue Kurs dürfte sicherlich nicht allen gefallen. Man kann ja eigentlich von einem Einschnitt in Bürgerrechte sprechen. Wie fallen die Reaktionen sonst bei der BBC aus?
Also es gibt in der Redaktion gemischte Gefühle, so eindeutig ist das da gar nicht. Denn einerseits gab es bei der BBC schon immer strenge Regeln und die Vorschrift, absolut unparteiisch zu sein. Zum Beispiel dürfen die Redakteure hier auch nicht kommentieren, sondern maximal analysieren. Es ist auch schon immer ein No-Go gewesen, Kollegen oder den eigenen Sender öffentlich zu kritisieren oder anzugreifen, auf Twitter etwa. Also diese Regeln, die regen die Redakteure nicht auf. Aber manche ärgern sich, zum Beispiel die LGBT-Kollegen, die sagen, Love Parades seien nie nur Party, sondern immer auch politisch. Sie fürchten deshalb trotzdem nicht hingehen zu dürfen. Die jungen Kollegen, die Digital Natives, die ärgern sich, dass sie nicht um Rat gefragt wurden mit Blick auf die neuen Regeln für Social Media. Und die Journalistengewerkschaft ist sauer, weil sie eben auch nicht einbezogen wurde, bevor die neuen Regeln am Donnerstag verkündet worden sind. Die Gewerkschaft hat jetzt erst einmal dringend um ein klärendes Gespräch mit dem Generaldirektor Tim Davie gebeten, der diese Regeln vorgestellt hat.
Und wie kommentiert die Politik den Schritt? Gibt es da Zufriedene?
Die Debatte läuft öffentlich im Moment weniger in den politischen Parteien. Da ist ohnehin klar, die Tories wollen der BBC an den Kragen. Insofern werden sie alles begrüßen, was darauf hindeutet, dass der neue Chef einknicken könnte. Und so kann man das ja auch durchaus werten, dass er kaum im Amt erst einmal die Regeln verschärft. Die Debatte führen öffentlich im Moment eher bekannte Moderatoren und Fernsehleute, die ankündigen, dass sie sich nicht an die neuen Benimmregeln für Twitter halten wollen. Gary Lineker zum Beispiel hat das angekündigt, der frühere Nationalspieler und jetzige BBC-Fußballkommentator, der auf Twitter sehr gern, oft und auch sehr deutlich sagt, was er denkt, auch und gerade über Politik und Gesellschaft. Und in Klammern, Lineker ist kein Freund der Tories.
Der Vorwurf, zu linksliberal zu berichten, ist ja nicht neu. Die BBC steht nicht erst seitdem. Boris Johnson, Premierminister, ist auch deshalb unter Druck. Ist dieser Druck inzwischen eigentlich dem Programm auch anzusehen bzw. anzuhören?
Klares Nein. Nein, die BBC macht weiter, was sie immer schon gemacht hat. Also sie versucht immer zu bieten, objektiven, analytischen Journalismus und so unparteiisch, dass sie dafür übrigens nicht nur von rechts, sondern auch von links kritisiert wird. Wo sie den Tories zu linksliberal ist, ist sie den Liberalen oft nicht kritisch genug gegenüber der Regierung. Man kann diese Kritik von beiden Seiten auch als eigentlich gutes Zeichen dafür werten, dass die BBC tatsächlich unparteiisch arbeitet. Und diese Unparteilichkeit, die gehört wirklich zu ihrer DNA.
Tim Davie, Sie haben ihn eben angesprochen, ist seit September neuer BBC-Chef. Damals hat er weitreichende Reformen angekündigt. Was noch könnte kommen?
Also an Reformen innerhalb der BBC ist akut nichts im Gespräch. Die neuen Regeln sind ja auch erst am Donnerstag vorgestellt worden. Das war sein Aufschlag in der BBC. Und manche sagen, komischer Aufschlag eigentlich, wenn das Erste, was der neue Chef seinen Leuten mitgibt, Regeln sind, die manche von ihnen als Einschränkung auffassen müssen. Interessant wird als Nächstes wahrscheinlich sein, wer BBC-Vorsitzender wird und wer der Chef der Medienbehörde Ofcom. Da werden zwei sehr einflussreiche Posten in der britischen Medienlandschaft neu besetzt. Und es ist durchgesickert, dass Boris Johnson diese Posten gern mit ausgewiesenen BBC-Feinden besetzen möchte. Wie gesagt, dieser Regierung ist die BBC ein Dorn im Auge und die Angriffe werden sicher weitergehen.
Einschätzungen zur BBC waren das von unserer London-Korrespondentin Christine Heuer. Vielen Dank.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Ja, hallo, mein Name ist Hagen Wohlfahrt. Ich bin Redakteur beim Nordfriesland-Tageblatt in Niebüll. Wir blicken morgen einmal auf die Gastronomie in Niebüll, die im Zuge der Corona-Maßnahmen erneut schließen musste. Es gibt ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Manche Wirte schließen ihr Lokal, nehmen die Bundeshilfen in Anspruch. Andere bieten einen Außerhausverkauf an. Und es gibt auch einige, die Existenzängste haben. Und da haben wir einmal nachgefragt, wie es jetzt weitergeht.
Und hier noch einmal die Erinnerung. Wer in unserem Podcast nach Redaktionsschluss zum Berichten über Terrorismus mitdiskutieren will, kann uns schreiben an nach redaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Das war Medias Res für heute mit Michael Borgers. Morgen dann an dieser Stelle der Blick zurück auf den Election Day und die Medien. Vorher noch gleich hier der Büchermarkt mit Jan Drees. Schön, dass Sie dranbleiben.